ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Fortwährende Traurigkeit, häufige Seufzer, fortwährendes Denken an die Heimat, unruhiger Schlaf, Abnahme der Kräfte, geringerer Appetit, Herzensängste und unregelmäßiger Herzschlag, Fieber, Störung der Verdauung, Abmagerung und Schwächung und schließlich Tod.
So wurden im 18. Jahrhundert die typischen Symptome von Heimwehkranken beschrieben. Heimweh, ein Krankheitsbild, das zuerst der junge Elsässer Medizinstudent Johannes Hofer im Jahr 1688 erforscht hat. Schweizer Krankheit wurde es auch genannt, nach Schweizer Söldnern, oft arme Bauernsöhne aus den Bergen, die in der Fremde an dieser rätselhaften Todesursache starben. Traditionelle Hirtenlieder wie den Schweizer Kuhreihen zu singen, wurde angeblich verboten, um Heimweh nicht ausbrechen zu lassen. Als einzige Kur gegen die Krankheit galt damals, die Leidenden umgehend nach Hause zu schicken.
Ich würde sagen, so 20-30% der Neuankömmlinge haben doch sehr große Probleme und entwickeln dann eben auch Heimweh.
Für Neuankömmlinge in einer Stadt, Studierende zum Beispiel, ist Heimweh auch heute noch ein großes Thema. Das weiß Brigitte Reisen-Kostudis aus 30 Jahren Erfahrung in der psychologischen Beratung der Freien Universität Berlin. Die Studierenden, die zu ihr in die Beratung kommen, sind zwischen 20 und 27 Jahre alt.
In der Regel kommen die jungen Menschen nicht zu mir und sagen gleich zu Beginn, ich habe Heimweh. Ja, es fällt gerade den jungen Leuten in dieser Schwellensituation zwischen Kindsein und Erwachsensein oft schwierig, das von sich selber zu sagen, weil das oft als nicht passend zum Erwachsensein angesehen wird. Aber im Verlauf des Gesprächs kommen wir natürlich dann schon darauf zu sprechen, warum hast du diese Symptome? Ist es vielleicht tatsächlich deshalb, weil du ganz oft an dein altes Zuhause denkst? Homesick, 'cause I no longer know. We're
homeless. Im Englischen sagt man Homesickness, im Französischen mal du pays und immer noch mal du suisse. Das Wort Krankheit steckt in jedem dieser Begriffe. Auch das deutsche Heimweh klingt wie Bauchweh und Zahnweh nach körperlichem Schmerz. Als tödliche Krankheit wird Heimweh aber nicht mehr gefürchtet.
Weil da ja keine körperliche Erkrankung im Hintergrund ist, die behandelt werden müsste. Es ist schon ein seelisches Leiden und das kann Schmerzen verursachen. Das kann Magenprobleme verursachen, Kopfschmerzen verursachen, die dann allerdings psychische Ursachen haben.
Bei mir hat es immer im Bauch angefangen, wie wenn man so einen Klumpen im Bauch hat. Und dann kommt es so auf Herzhöhe und dann hat man so eine Enge ums Herz und ist irgendwie so, Und man ist ganz, ganz vorsichtig und starr in so einer Hab-Acht-Haltung. Ich bin ganz, ganz still geworden und habe alles beobachtet, als ob jetzt gleich was Schlimmes passieren könnte. So. Und irgendwann ist es dann so hoch in den Kopf gestiegen, dass man gar nicht mehr an alles anderes denken konnte, als da kommt jetzt gleich was und ich muss heim und ich will in Sicherheit sein. Und Sicherheit war halt daheim sein.
Josefina ist Mitte 20 und unfreiwillig Heimweh-Expertin. Sie kennt das Gefühl seit frühester Kindheit. Ein allererster Auslöser, ein traumatisches Erlebnis, so etwas gab es für ihr Heimweh nicht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann angefangen hat, sondern es war halt immer schon da.
Zur Zeit des Interviews studiert Josefina im 4. Semester Psychologie in Wien. Aufgewachsen ist sie in München. Ihr letztes großes Heimweh, das hatte sie zu Beginn ihres Studiums.
Da war ich 22 und bin nach Wien gezogen. Das Heimweh war zum ersten Mal dieses Gefühl, okay, du kannst traurig sein, du darfst es vermissen, du darfst da Sehnsucht haben und du darfst da weinen deshalb. Und das ist okay, das ist ein Grund. Und vom Gefühl her Heimweh, aber in dem Fall positive Sehnsucht eher.
Der Entwicklungsschritt vom Heimweh hin zur bloßen Sehnsucht nach Zuhause war für Josefina groß. Denn Heimweh hatte sie oft komplett besetzt. Dass sie jetzt so selbstständig und fröhlich in Wien studieren kann, hat sich Josefina hart erarbeitet, sagt sie, mit 2 Jahren Psychotherapie. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Kandidatinnen oder Kandidaten für starke Heimwehsymptome sind vor allem Menschen, die Angst vor unvorhergesehenen Ereignissen haben, egal ob als Kind oder als Erwachsene. Das erklärt die Psychologin Brigitte Reisen-Kostudis.
Das gehört schon zusammen, dieses Bedürfnis nach Kontrolle und die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und in einer neuen Umgebung habe ich natürlich nicht die Kontrolle über das, was passieren kann. Also alles ist noch neu, es können Dinge passieren, die ich vorher noch nie erlebt habe. Und das ist für manche eine große Herausforderung. Für andere ist es toll, dass ständig neue Sachen passieren, neue Begegnungen möglich sind. Für andere ist es totaler Stress.
Schulandheim zum Beispiel, also das stapelt sich dann so hoch. Das Essen ist doof. Und dann bin ich mit jemandem im Zimmer, mit der ich mich davor gestritten habe, oder es ist ein sehr, sehr großes Zimmer, wo sehr, sehr viel Trubel ist und ich mich nicht mal so eine Minute für mich zurückziehen kann und sagen kann, okay, tief durchatmen, es wird wieder. Und das waren dann alles Faktoren, wo ich gesagt habe, ich fühle mich hier ganz, ganz unwohl und ich habe keine Kontrolle mehr über diese Situation von meiner Sicht aus. Und anstatt zu sagen, ja gut, jetzt ist die Bettdecke ungemütlich, meine Güte. Und es gibt nicht mein Lieblingsessen, okay, kann man eine Woche mitleben. Das ist dann viel, viel größer geworden, als es eigentlich war.
Für Außenstehende wirkt es oft, als wolle ein Kind plötzlich nach Hause, nur weil das Essen nicht schmeckt wie gewohnt. Der Grund fürs Nachhausewollen liegt aber viel tiefer.
Auf dieser diagnostischen Ebene fällt Heimweh unter einer Anpassungsstörung. Das ist so der medizinische Terminus, wo jemand dann Schwierigkeiten hat, sich an neue Umgebungen und neue Bedingungen anzupassen. Ich will woanders sein.
Ich will zurück nach Hause. Ich hab Heimweh.
Heimweh per se war für mich immer ein bisschen wie so eine Überforderung, weil ich mich so unwohl in der Situation gefühlt habe, wo ich quasi dann alleine war und keinen Anker hatte, wo ich wusste, da kann ich einfach ganz entspannt sein, sondern ich war immer komplett angespannt. Und diese Anspannung war dann natürlich irgendwann zu viel.
Heimweh kann so dominierend werden, dass es sich wie ein grauer Schleier auf Dinge legt, auf die man sich eigentlich gefreut hätte. Eine Einladung zum Wochenendausflug, eine Geburtstagsübernachtung oder eine Fackelwanderung im schneeverwehten Wald. Allein schon die Angst davor, Heimweh zu bekommen, schränkt die Betroffenen ein.
Weil dir einfach ganz viele schöne Momente von dem Gefühl kaputtgeschossen werden, weil du dann in deinem kleinen pessimistischen Kokon sitzt und eigentlich hättest du den Spaß des Lebens.
Schon mit 6 Jahren hat Josefina zusammen mit den Eltern Strategien entwickelt, um Heimwehsituationen durchzustehen. Alles, was neu sein könnte, habe sie vorher besprochen. Und Josefina hat immer einen Talisman von daheim mitgenommen, eine Halskette ihrer Mutter. Solche sogenannten Übergangsobjekte sind tröstende Klassiker für Heimwehkinder. Auch ein heimliches Nothandy kann mit, falls die Sehnsucht nach Zuhause zu groß wird.
Was ich eine ganz schöne Strategie finde, ist, wenn kleines Klassenfahrt, Tagebuch geführt wird, wenn dann die Begleitpersonen sagen, ach, mal doch mal ein Bild für deine Mutter oder deinen Vater und wenn du wiederkommst, dann kannst du das zeigen, damit die auch sehen, wie es hier ausgesehen hat. Das ist auch eine Art und Weise, dem Kind zu signalisieren, ja, du wirst wieder zurückkommen, das gibt Sicherheit. Das kommt bei Kindern oft total gut an, weil die sich dann auch ernst genommen fühlen als Handelnde. Solche Strategien helfen dabei, dass ein Kind sich aktiv mit der Situation auseinandersetzen kann.
Aktiv sein ist wichtig. Wenn Studierende in Berlin zu Brigitte Reisen-Kostudis in die psychologische Beratung der Universität kommen, haben sie oft schon viel Heimweh und Ängste durchlitten. Die jungen Leute haben sich darauf gefreut, endlich in der großen Stadt zu studieren. Und irgendwann stehen sie vor lauter ungeahnten Problemen.
Entweder ich kann die Aufgaben nicht erledigen, die ich eigentlich machen sollte. Ich habe Antriebsstörungen, Schlaflosigkeit, merke, dass ich mich auf bestimmte Dinge gar nicht mehr konzentrieren kann. Ich kann Texte nicht lesen. Ich sitze zu Hause und bin traurig. Oder aber es sind extreme Ängste da. Ich traue mich nicht, mit der U-Bahn zu fahren, mit Straßenbahn zu fahren. Das sind mir alles viel zu viele Leute. Und ich habe vielleicht sogar auch schon mal eine Panikattacke gehabt. Und jetzt habe ich so enorme Ängste, dass sowas wieder passieren könnte.
Heimweh kann theoretisch jeden treffen. Aber ängstliche Menschen trifft es häufiger als andere, so die Psychologin.
Ich denke, dass Angst ein wesentlicher Faktor ist. Heimweh in einem Maße, wo es wirklich beunruhigend ist und stark einschränkend. Vor allen Dingen für Menschen, die eben Probleme haben, auf andere zuzugehen, die in Situationen, die neu sind, sich oft nicht wohlfühlen. Also alles, was in dieses Spektrum von ängstlichen Persönlichkeiten hineingehört.
Ich habe sehr, sehr viel nachgedacht immer über Situationen, war sehr vorsichtig und bin nie einfach ins Wasser gesprungen, sondern habe mir das alles immer erstmal angeschaut und habe andere Leute beobachtet, wie die ins Wasser gesprungen sind, und dann bin ich auch reingesprungen. Und ich glaube, das kann überhand nehmen, also dass man sich dann so reinsteigert, dass das einfach der Mechanismus ist, wie man so durch die Welt geht.
Die konträre Haltung wäre, was soll schon passieren? Mache ich halt einfach mal, das wird dann schon.
Ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn Leute zu mir sagen, ich habe wirklich eine schöne Kindheit gehabt und Jugend und da haben wir das und das gemacht und ich fühlte mich wohl. Das ist ein Schatz, den sie bewahren können. Aber es geht weiter, weil gerade so dieses Gefühl, verbunden zu sein, auch mit einer Landschaft verbunden zu sein, mit Menschen, kann ja auch Kraft geben, nochmal neu zu starten, ne? Für neue Herausforderungen, die ich bestehen muss. Weil ich ja weiß, es gibt Menschen, Orte, die mir vertraut sind, und warum sollte es mir nicht gelingen, das woanders auch aufzubauen?
Heimweh ist Teil der Suche nach sich selbst, glaubt Reisen-Kostudis. Wer Heimweh hat, ist auf der Suche nach der eigenen Heimat, nach einem Ort, wo man glücklich werden kann. Manchmal hilft es sogar, Verbindung zur alten Heimat aufzunehmen.
Kann sein, dass ich mein Lieblingsgericht zubereite, was aus einer bestimmten Region kommt. Kann sein, dass ich sage, ich telefoniere regelmäßig mit Menschen, die mir wichtig sind, aber nicht ständig. Dass ich versuche, das so ein bisschen zu regeln, dass ich dann bestimme, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten ich mich diesem Gefühl auch überantworten kann und das auch genießen kann. Die Verbundenheit mit diesem Ort hört ja nicht auf.
Um schneller heimisch zu werden, hilft vor allem eins: neu geknüpfte Beziehungen.
Was in allen Forschungen über Glück oder auch Zufriedenheit immer drin ist, ist so dieses Eingebundensein. Das kann eingebunden sein in Bezug auf zwischenmenschliche Kontakte, aber auch so eingebunden zu sein in ein Wertesystem. Wenn ich mich zugehörig fühle einer bestimmten Gruppierung, das kann eine religiöse Gemeinschaft sein, das kann eine politische Gemeinschaft sein, dann hilft das in ungewohnten neuen Situationen auch gleich so andocken zu können zu einem bestimmten Thema, wo dann diese direkten menschlichen, persönlichen Kontakte nachträglich kommen können, aber erstmal auch ein Gefühl von Eingebundensein entstehen kann.
Ob es der Skaterpark ist, wo man Gleichgesinnte findet, oder das Studentenradio, der Arbeitskreis für eine vegane Lebensweise oder die Tango-Gruppe. Heimwehkranke, die freiwillig in eine fremde Umgebung gezogen sind, haben gute Chancen, ihr Leiden mit solchen Strategien zu überwinden. Wie hartnäckig Heimweh in der Fremde auftritt, hängt aber auch immer von den Gründen ab, aus denen das alte Zuhause verlassen wurde.
Ganz extrem bei Geflüchteten, die wir auch in der Studierendenschaft haben, die eben nicht freiwillig ihre Heimat verlassen haben, sondern gegangen sind, weil Krieg, Notzustände, Verfolgung da war, weil dann die Gedanken da sind, was passiert jetzt eigentlich in meiner Heimat. Ich bin jetzt hier, aber irgendwie komme ich gar nicht an, weil ich in Gedanken immer noch woanders bin.
Wer nicht freiwillig am Ort ist, der die neue Heimat werden soll, braucht besonders gute Strategien, um heimisch zu werden. Das konnte auch der Psychologe und Gerontologe Gerd Schuster feststellen. Für seine Dissertation Heim und Heimweh befragte Schuster alte Menschen nach ihrem Umzug ins Pflegeheim.
Und das sind natürlich besonders krasse Umstände des Umzugs.
So unterschiedlich die Biografien der Hochbetagten waren, so häufig hörte Schuster von den Befragten, dass es besonders die Art des Umzugs war, die Heimweh ausgelöst hatte.
Der Eintritt in ein Pflegeheim war für die allermeisten eine sehr traumatische Situation. Vor allen Dingen deshalb, weil sehr viele ältere Menschen nicht aus einer vorbereiteten Situation von daheim ins Pflegeheim übersiedeln, sondern schnell nach Schlaganfällen zum Beispiel, nach Aufenthalten im Krankenhaus, wo dann im Krankenhaus festgestellt wird, dieser Mensch kann nicht mehr daheim in die eigene Wohnung. Das heißt, sie können von dieser Wohnung überhaupt keinen Abschied mehr nehmen.
Alle Befragten hatten unter Heimweh gelitten. Dabei galt Heimweh bei alten Menschen bisher als wenig verbreitet. Weil es nur bei Kindern und jungen Leuten erforscht wurde, sagt Schuster. Inzwischen ist die Lebenserwartung gestiegen und viele Menschen müssen nun im letzten Lebensabschnitt noch einmal an einen fremden Ort umziehen.
Beispielsweise ein älterer Mann, der war Kunstschreiner gewesen, der sehr, sehr schöne Möbel selber hergestellt hat. Ein sehr selbstbewusster Mensch. Der fand sich jetzt nach einer solchen Situation in einem Pflegeheim und am nächsten Tag kam sein Schwiegersohn und brachte ihm, das muss man sich mal geben, in Müllsäcken ein bisschen Kleidung vorbei und ein bisschen Habseligkeiten.
Sich nach einem langen Leben in einer Wohnung oder sogar im selbstgebauten Haus plötzlich in einem Zimmer von 16 Quadratmetern wiederzufinden, wo gerade noch Platz ist für eine kleine Kommode und einen kleinen Schrank, in denen die Habseligkeiten verstaut werden können, das ist oft schlimm für Neuankömmlinge im Pflegeheim, sagt Schuster.
Das ist natürlich ein schockhafter Zustand. Und dann spielt sich das ab, was wir so unter Heimweh-Symptomatik verstehen, Appetitlosigkeit. Man denkt nur noch an zu Hause, man weint, man kann nicht schlafen, man kann an nichts mehr anderes denken als an das Zuhause. Man verweigert sich sozialen Kontakten, man igelt sich in seinem Zimmer ein, man will nicht reden, man will niemanden sehen.
Heimweh ist in diesem Sinne ja auch so ein Gefühl von Ausgeliefertsein, wie auch andere Sachen, andere Schmerzen, die ich habe, da fühle ich mich immer als jemand, der einen inneren Schmerz hat und darunter leidet. Und je mehr ich dann auch erkennen kann, ich kann was dagegen tun. Es gibt aktive Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ich kann meine Umgebung verändern, desto weniger tut's auch weh.
Diese Art von Aktivität können Hochbetagte oft nicht mehr leisten. Umso wichtiger, dass Pflegende die alten Menschen in ihrem neuen Zuhause gut empfangen, sagt Gerd Schuster, der inzwischen mehr als 20 Pflegeheime geleitet hat.
Ja, darauf sind die Interviewpartnerinnen immer wieder zurückgekommen. Das hat mir sehr geholfen, dass ich so herzlich begrüßt worden bin vom Pflegepersonal, dass man mir mein Zimmer gezeigt hat, dass man ein Gespräch mit mir geführt hat, dass man mich willkommen geheißen hat, mich anderen Bewohnerinnen und Bewohnern vorgestellt hat, mir das Haus gezeigt hat. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen gedrückt, also umarmt, also diese menschlichen Zeichen.
Sich angenommen zu fühlen am neuen Ort und vertraute Dinge um sich zu haben, vielleicht den Lesesessel, das Lieblingsbild für die Wand und ein kleines Schränkchen. All das hilft, heimisch zu werden. Wichtig ist auch, zu spüren, ich bin nicht ausgeliefert, sondern kann noch handeln und selbst entscheiden. Ich wähle zum Beispiel meine Kleidung selbst aus und meine Mahlzeiten. Die Studentin Josefina empfiehlt noch einen Trick, den sie als Kind in Heimwehsituationen angewendet hat. Rückbesinnung auf schöne Situationen im Leben. Vielleicht unterstützt durch Fotos von geliebten Menschen oder Orten.
Es funktioniert wahnsinnig gut im echten Leben, wenn man sich denkt, okay, ich beschwöre mir jetzt eine glückliche Erinnerung rauf und fühle einfach die anstatt dem Heimweh. Und das funktioniert, glaube ich, auch gegen Angst und gegen alles.
Aber ich würde davon abraten, die alten Menschen nur noch unter diesem musealen Charakter wahrzunehmen. Nach der Devise, alles, was möglichst früh gewesen ist, das ist gerade richtig und gut, als Erinnerungsgegenstand mit ins Pflegeheim zu geben. Wir nageln ja sozusagen dann den älteren Menschen in seiner ganz, ganz frühen Vergangenheit fest und nehmen ihn nur noch unter dieser Perspektive wahr. Anstatt dass wir mal sagen, Mensch, du hast so schöne Augen. Dieser Mensch ist jetzt präsent in dem Pflegeheim.
Wie aber hilft man einem Hochbetagten, wenn er das Heimweh immer wieder überdeutlich äußert mit dem Satz, Ich will nach Hause.
Die Fragestellung ist für die Psychologen natürlich sehr interessant. Was verbirgt sich denn hinter diesem, man will nach Hause, wie es oft von dementen Menschen geäußert wird? Dann ist es gar nicht das Elternhaus. Ich habe ja selber einen Großvater gehabt, der an Demenz erkrankt war. Und er redete auch immer davon, er will nach Hause. Und mein Vater ist ganz verrückt gewesen, weil er diesen Wunsch auch vor allen Dingen nachts geäußert hat. Also war sehr anstrengend. Und dann hat mein Vater einfach mal gesagt, so, jetzt setz dich ins Auto. Ich fahre dich jetzt dorthin, wo du als Kind aufgewachsen bist. Und hat er ihn tatsächlich ein paar Kilometer weitergefahren an sein damaliges Elternhaus. Das kannte mein Großvater gar nicht. Das hat er gar nicht wiedererkannt. Also das zeigt auch, dass in dieser Metapher des Nachhausewollens anderes steckt als tatsächlich das physische Elternhaus, sondern hat sehr viel mit Sehnsüchten zu tun, mit dem Gefühl des sich Wohlbefindens, mit dem Gefühl der Geborgenheit auch.
Wer sich ernst genommen fühlt, wohl und geborgen, der will in der Regel gar nicht heim. Denn Heimweh zeigt immer ein Verlorenheitsgefühl an, ob bei Kindern, jungen oder alten Leuten. Und Hochbetagten steht eine zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung, um diese Gefühlslage zu überwinden.
Ja, in der Tat. Also es ist ein Verlorenheitsgefühl zunächst, aber ein Verlorenheitsgefühl, wenn man das ein bisschen blumig ausdrücken mag, das Ausschau hält nach dem Rettenden. Und dieses Rettende findet sich eben oft in der eigenen Biografie, schon allein in der Erkenntnis, dass das ganze Leben irgendwo ja unbeständig ist.
Gerade weil alte Menschen aus langer Erfahrung wissen, dass das Leben aus Schönem und aus Schwierigem, aus Verlusten und aus Neuanfängen besteht, können sie alle Arten von Erfahrungen in ihr Leben integrieren. Auch die, dass es notwendig ist, an einem neuen Ort heimisch zu werden.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Anne.
Ich schlafe draußen, weil es mir Spaß macht und weil es sich cool anfühlt, draußen zu schlafen.
Klingt irgendwie so gar nicht nach Schule, ist aber Realität einer 9. Klasse.
Mir ist es auch normal, dass wir mal im Schlafanzug im Unterricht aufkreuzen oder mit Schlafsäcken im Unterricht sitzen.
Ein Schuljahr voller Erlebnisse und sehr besondere Erfahrungen im Camp in der Wildnis. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Du gehst halt einfach aufs Klo und bleibst dann da einfach so ein bisschen länger.